Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Tja, wenn Sie, liebe Hörer, denken, dass es schon ganz schön mutig ist, seinen Sohn Horatio Pascal zu nennen oder die Tochter Jacqueline Chantal.
Das sind doch ganz normale Namen, verstehe ich jetzt nicht.
Dann können wir ihn zurufen, da geht noch was. Schnuckelpupine hat es beispielsweise ins Namensregister geschafft. Wo sind da die Grenzen, fragen Sie. Passend zu unserem Sendungsthema können wir beruhigen. Waldmeister zum Beispiel hat es nicht geschafft, aber die Eltern, die ihr Kind Waldmeister nennen wollten, sind weiterhin auf freiem Fuße. Nach welchen Regeln Vornamen gewählt werden dürfen oder eben nicht, das erklärt uns jetzt mal Gabriele Rodriguez. Sie ist Gutachterin der Namensberatungsstelle der Universität Leipzig. Wunderschönen guten Morgen, Frau Rodriguez.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Rodriguez. Wenn Schnuckelpupine es schafft, gehen wir davon aus, dass sämtliche Richtlinien für die Vergabe von Vornamen in Deutschland abgeschafft worden sind. Ist das so?
Nein, es gibt noch Richtlinien. In der Regel, das wichtigste Kriterium ist das Wohl des Kindes. Nun ist es aber so, dass die Standesbeamten nach eigenem Ermessen entscheiden können, ob sie einen Namen eintragen oder nicht. Schnuckel zum Beispiel wurde gerichtlich abgelehnt. Pupine ist als weiblicher Vorname den Standesämtern liegt vor.
Okay. Können Sie das nachvollziehen, das Ermessen der Beamten, die Pupine genehmigen?
Ja, der Name steht ja im internationalen Handbuch der Vornamen drin. Also das ist okay. Kein Problem. Warum dann dieses Schnuckel noch dazugekommen ist, keine Ahnung. Also wir haben damit nichts zu tun. Wir haben kein Gutachten.
Alles gut. Wir haben sie nicht verdächtigt. Also Pupine gibt es sozusagen anerkannt. Klingt vielleicht ein bisschen komisch. Und Schnuckel...
Das ist bestimmt was Französisches. Pupine oder so, weißt du?
Ja, heißt aber auch, wenn man entweder einen sehr doofen Standesbeamten hat oder einen Standesbeamten, der gerade nicht konzentriert ist oder dem man einfach breit quatscht, kriegt man Sachen durch, die eigentlich nicht so richtliniengemäß sind, die woanders nicht geklappt hätten?
Ja, es hängt, wie schon gesagt, immer vom Standesbeamten ab und wie man ihn überzeugt. Ja. Viele Eltern kommen ja zu uns, holen sich von uns ein Gutachten und damit überzeugen sie dann die Standesbeamten, dass der Name so eintragungsfähig ist.
Frau Rodriguez, was kommt denn da so auf Sie zu, wenn da so Eltern kommen und sagen, wir haben jetzt aber, setzen Sie sich hin, Frau Rodriguez, wir haben eine Kracher-Idee für einen Vornamen für unser Kind. Kracher! Also Rosa Schlüpfer ist ja alter Kram, ist ja klar. Peter Rast haben wir auch alles schon gehört, das passt mit dem Nachnamen dann immer nicht. Aber es geht ja um die reinen Vornamen. Waldmeister zum Beispiel ist durchgefallen. Fände ich jetzt
ja,
ganz cool.
Da haben wir ein Gutachten geschrieben, dass wir den Namen nicht empfehlen würden. Und da hat das Gericht auch entschieden, nein, der geht nicht. Wir haben zum Beispiel auch solche Wünsche abgelehnt wie Superman oder WikiLeaks oder Wiki.
Und ist WikiLeaks ein Doppelname? Wiki und Leaks?
Als ein Name, also. Ja. Oder Borussia für ein Mädchen. Oh. Also da ist das Wohl des Kindes nicht mehr gewährleistet.
Wie oft schlagen Sie sich denn täglich vor die Stirn, Frau Rodriguez?
Ja gut, kaum noch, weil ich einiges gewöhnt bin in meiner 20-jährigen Gutachtertätigkeit. Wir sind heute in Deutschland es geht in die Richtung, dass alles ein bisschen freizügiger wird und dass die Variationsbreite an Vornamen immer mehr zunimmt. Wir bekommen Vornamen aus der ganzen Welt mittlerweile in Deutschland, sodass die Vornamengebung zwar noch bei den meisten Deutschen relativ traditionell ist, aber die Exotik immer mehr wächst.
Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn man das sowieso lockert und es gibt Anzeichen dafür, Sie sagen es ja nicht nur, sondern uns begegnen ja auch täglich schreckliche Namen in freier Wildbahn, könnte man es dann nicht gleich so machen, dass man das gesamte Namensrecht komplett lockert, sagt, nennt die doch, wie ihr wollt, aber macht es auch leicht für die Kinder, sich umzubenennen. In Amerika ist es, glaube ich, einfach nur ein Gang zum Amt, irgendwie dauert eine halbe Stunde, dann hat man einen neuen Namen. Wäre das nicht dann was?
Ja, das wäre eine Option, ist aber noch sehr beschwerlich. Wir merken das, dass wir jetzt immer mehr Anfragen zu Namensänderungen bekommen, dass eben junge Leute sagen, ich möchte den Namen ändern lassen, aber nur 20% aller Änderungsanträge werden tatsächlich positiv entschieden. Das ist dann der Nachteil. Allerdings muss man dazu sagen, man muss dann auch aufpassen, es könnte ja sein, dass dann jemand jeden Monat zur Änderungsstelle kommt und jeden Monat den Namen ändern lassen möchte. Also ein bisschen muss man da auch schauen, liegen da wirklich triftige Gründe vor. Mhm.
Frau Rodriguez, jetzt ist es ja so, dass manche Namen oder Vornamen alleine genommen gar kein Problem sind. Ich hatte gerade so zwei Beispiele genannt. Also Rosa ist an sich ein schöner Vorname, bloß wenn der Nachname Schlüpfer ist, wird es halt blöd. Oder Peter und Rast ist auch eine ganz schlechte Kombination. Haben Sie da auch Einfluss drauf oder muss das dann der Standesbeamte entscheiden? Und vor allem, könnte er auch sagen, nee, Sie dürfen Ihr Kind nicht Rosa nennen, weil Ihr Nachname Schlüpfer ist?
Also das liegt wieder im Ermessen des Standesbeamten, dass er sagt, hier ist das Wohl des Kindes nicht mehr gewährleistet. Wenn wir sowas mitbekommen, ja, in der Regel wird mir ja nur der Vorname mitgeteilt, ja, und ich dann frage, welchen Familiennamen, dann sage ich schon, also da müssten Sie aufpassen, da könnte das und das passieren. Im Großen und Ganzen gibt es aber viele Eltern, die das auch berücksichtigen.
Frau Rodriguez, abschließend hätte ich noch eine Frage. Was ist denn der in Ihren Augen abgefahrenste Name, den Sie jemals durchwinken durften? Ist es schon Schnuckelpupine oder geht da noch was?
Schnuckelpupine haben wir nicht.
Da haben sich Sie durchgewunken,
da
ist richtig.
Da hat das Standesamt entschieden. Ja, ist gar nicht so einfach, weil ich quasi jeden Tag so ganz extreme Namen habe. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt für uns Deutsche viele Namen, die wir nicht kennen, die wir als sehr exotisch empfinden, die aber wieder in anderen Kulturen ganz normal sind. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Wir haben ein Gutachten geschrieben zum Namen Dschihad. Mhm. Das ist ein arabischer Name, der in der arabischen Welt ganz normal vergeben wird und auch relativ häufig ist, aber in Deutschland doch negativ belastet ist. Ja, und in dem Fall haben wir ein neutrales Gutachten erstellt. Da sitzen wir immer so zwischen zwei Stühlen, sage ich. Also die in der Kultur ganz normaler Name, aber für uns doch sehr negativ belastet. Das ist manchmal ganz schön schwierig, da zu entscheiden.
Über Waldmeister, Schnuckelpupine, Dschihad und Borussia und andere besondere Vornamen sprachen wir mit Gabriele Rodriguez, Gutachterin der Namensberatungsstelle der Uni Leipzig. Dankeschön, Frau Rodriguez.
Danke, Frau Rodriguez.
Bitte sehr.
Und wir haben hier einen Song, der zum Thema passt. Schon viel, viel älter. Johnny Cash, A Boy Named Sue.
2 auf 1.
Und gar nicht so weit von unserem Sendestudio hier in Babelsberg entfernt beginnt der Regenwald zumindest in einer sehr komprimierten und gut durchlaufbaren Form. Die Biosphäre Potsdam lockt seit Jahren tausende Besucher an, die sich von gesichtsgroßen Schmetterlingen, niedlichen Bartagamen und anderen Echsen und exotischen Pflanzen begeistern lassen. Und selbstverständlich, wenn die Familie Pause macht, sind die Eltern auch begeistert beim Cocktailschlürfen. Bei mir war das jedenfalls immer so.
Ja, natürlich.
Was es dort noch alles zu sehen gibt und wie es um die Zukunft der Biosphäre steht, das erklärt uns jetzt Katja Gedezek von der Biosphäre Potsdam. Guten Morgen, Frau Gedezek.
Hallo, Frau Gedezek.
Guten Morgen.
So, für die 2. bis 3. Berliner und Brandenburger von unseren Hörerinnen und Hörern, die bis jetzt noch nicht selber in der Biosphäre waren, erklären Sie uns dann doch nochmal ganz kurz, was gibt es alles bei Ihnen? Was ist das für eine Idee, der Regenwald in Brandenburg?
Genau. Die Biosphäre Potsdam wurde zur Bundesgartenschau im Jahr 2001 eröffnet, also ursprünglich als Blumenhalle für die Bundesgartenschau und dann 2002 als tropischer Regenwald hier bei uns in Potsdam umgebaut. Und seitdem begeistern wir viele Besucher mit einer tollen Erlebnisausstellung rund um das Thema Regenwald, aber natürlich auch mit verschiedenen Pflanzen und Tieren, die wir bei uns haben.
Ja, wenn man jetzt aber an den Regenwaldteil denkt, wie aufwendig ist es, so eine klimatischen Bedingungen zu schaffen, dass diese Pflanzen und auch teilweise natürlich die Tiere, ich denke jetzt zum Beispiel an das Schmetterlingshaus, dass die hier überhaupt blühen und gedeihen.
Ja, also wir haben natürlich eine tropisch warme Temperatur, die wir natürlich auch halten müssen. Also um die 20, 25 Grad haben wir da immer bei uns in der Halle. Und mit unserem Gärtnerteam, das 20.000 Pflanzen betreut, ist das natürlich eine große Leistung, die wir hier vorbringen. Im Schmetterlingshaus selber gibt es bis zu 20 verschiedene tropische Schmetterlingsarten, die natürlich auch betreut werden müssen.
Okay, da hat hoffentlich nicht jeder Schmetterling seinen eigenen Betreuer.
Nein, so, natürlich nicht.
Jetzt, wenn man jetzt so einen Regenwald, so einen tropischen Regenwald nimmt, der ist natürlich riesig groß. Da haben Arten die Möglichkeit, sich auszubreiten und zu wachsen und zu gedeihen. Wie schwierig ist es, das alles so zu komprimieren auf so einen kleinen Ort?
Es ist schon eine Herausforderung, aber ich denke, wir haben das ganz gut im Griff, zusammen mit den Gärtnern und den Tierpflegern, die natürlich auch unsere Tiere betreuen dort vor Ort. Und man muss eben immer nur drauf aufpassen, dass alles so seinen richtigen Gang hat.
Wie ist denn, sozusagen, es gibt bestimmt auch Sachen, die Sie nicht schaffen, die man nur im echten Regenwald sehen kann. Wo sind die Grenzen von so einer künstlich angelegten Regenwaldlandschaft?
Also wir haben den Regenwald natürlich sehr geteilte detailnah nachgebaut, aber es gibt natürlich verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen, die man eben hier in so einer Halle nicht unterbringen kann. Ich denke da an so verschiedene tropische Tiere, zum Beispiel Vögel. Wir haben natürlich auch freifliegende Vögel bei uns, aber es gibt ja auch viele große, die kann man natürlich hier nicht unterbringen.
Die lassen sich nicht foppen von der gefakten Regenwaldwelt. So, jetzt muss ich Ihnen mal erzählen, dass kürzlich meine Familie nach Hause kam und meine Frau mit angstgeweiteten Augen zu mir sagte, Hase, die Biosphäre Potsdam macht zu. Und ich sagte, was, so ein Blödsinn kann doch gar nicht sein. Also was ist denn da bitte los, Frau Gedetzig? Was droht oder dreut Ihnen? Was passiert da vielleicht in Zukunft mit Ihnen?
Also zur Bundesgartenschau wurde eine Förderperiode von 15 Jahren ausgehandelt und diese Förderperiode läuft im Jahr 2017 ab. Und im Moment ist eben das Thema in der Stadt ganz groß, wie geht es mit der Biosphäre weiter? Da gibt es verschiedene Varianten und wir sind da ganz gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Aber ganz sicher ist, dass wir bis Ende 2017 unser Haus so erhalten können, wie es im Moment ist.
Okay, das heißt, es kann auch sein, dass es danach weitergeht, es ist nur nicht gesichert.
Natürlich, klar. Okay. Ja, also man muss einfach darüber sprechen, wie es dann weitergeht und mit welchen Fördermitteln.
Gut, unter Umständen geben Sie alle 3 Jahre eine Abschiedstournee, das machen die Rolling Stones auch schon seit 40 Jahren.
Genau.
Alles klar. Wunderbar.
Und Sie, liebe Hörer, gehen einfach hin, denn erstens müssen Sie es mal gesehen haben und zweitens mit Ihrem Eintrittsgeld fördern Sie ja quasi auch den Weiterbestand.
Und du, Sven, du meldest dich beim Schmetterlingshaus, damit es da jetzt einen besseren Betreuerschlüssel gibt.
Das werde ich so tun.
Weil manche können auch 2 Betreuer gebrauchen.
Was essen die, eher Hamburger oder eher Cheeseburger?
Oh, das ist ganz schwierig. Also ich würde eher den Veggie-Burger bevorzugen.
Der Veggie-Burger.
Jetzt finde ich Schmetterling auf einmal langweilig.
Ah, unglaublich. Über die Biosphäre Potsdam und die Chancen, dass sie uns erhalten bleibt, sprachen wir mit Katja Gedetzek von der Biosphäre. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Schönen Sonntag.
Bis
tschüss.
Bald. Tschüss.
2 auf 1.
10.29, Sie hören 2 auf 1. Jawohl. Unser Thema ist Wald und Waldfeuer und Hausameisen und viele, viele andere Ameisenarten. Die bevölkern unsere Welt fleißig, uneigennützig und furchtbar stark. Das zumindest glauben wir Laien. Ob das alles so stimmt und vor allem wie die Waldameise so lebt, das fragen wir jetzt den Ameisenforscher Dr. Bernhard Seifert vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz. Wunderschönen guten Morgen, Herr Seifert.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Seifert. Wir kennen die Waldameise nur, wenn sie uns mal besucht und zwar auf Picknickdecken. Wie lebt sie denn normalerweise so zu Hause?
Zu Hause? Also was sie in ihrer Wohnung macht?
Nein, bei sich zu Hause.
Bei sich zu Hause, im Ameisenzuhause.
Ach, bei mir zu Hause? Ja, ich habe leider sehr wenig Ameisen in meiner Wohnung. Ich würde mich wahrscheinlich über bestimmte Ameisen sogar freuen, wenn sie bei mir über den Küchentisch liefen. Über andere würde ich mich nicht freuen. Zum Beispiel solche, die die Bausubstanz in Gefahr bringen, also Balken aushöhlen. Über die würde ich mich gewisslich nicht freuen.
Sind das die Termiten oder die bei uns bekannt als Termiten? Sind das diese Ameisen oder gibt es da noch andere Ameisensorten?
Also Termiten gibt es bei uns in Mitteleuropa eigentlich nur an ganz, ganz wenigen Stellen, in Hafenstädten gelegentlich mal. Also die leben bei uns nicht. Die Holz bei uns kaputt machen in den Gebäuden, das sind vor allen Dingen Ameisen, die in Holz minieren können und die auch in der Lage sind, noch lebendes bzw. intaktes Holz zu zerstören. Und das kann dann schon in den Gebäuden zu Ärger führen. Ja.
Okay, aber das ist jetzt nicht die Waldameise, diese rote,
nein,
die wir kennen?
Nein, überhaupt nicht. Die überhaupt nicht. Die Waldameise, Sie meinen jetzt unter der Waldameise wahrscheinlich eine von den 10 verschiedenen Arten, die im Wald so schöne große Hügel bauen.
Genau.
Und so fleißig mit Gift dann spritzen, dass man dann, wenn man die Finger anfasst, dass das dann so scharf nach Ameisensäure riecht. Die meinen Sie.
Die meine ich, wenn man sich aus Versehen reinschmeißt in den Ameisenhaufen, wo man dann echtes Schmerzproblem bekommt.
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie empfindlich man ist. Die sind ja gar nicht so schlimm, die stechen ja nicht. Die Waldameisen, die spritzen ja nur ein bisschen Gift. Und wenn man keine offene Wunde hat, ist das zunächst mal gar nicht so schlimm. Na, also ich habe mich durchaus in solche Waldameisenhaufen manchmal, das war alles gezwungenermaßen, weil ich eine Untersuchung machen musste, reingestellt.
Ja.
Das sollte man nicht machen, ist nicht gut für die Tiere, aber wenn man es machen muss, muss man es halt mal tun. Und da sind die an mir hochgekrabbelt bis zu den Haaren. Da passiert zunächst nichts. Sie müssen nur aufpassen, dass sie ihnen nicht in die Augen spritzen.
Welche Untersuchung macht man denn bitte stehend in einem Ameisenhügel? Das klingt ja spannend.
Na, sie müssen zum Beispiel mal schauen, ob sie an Königinnen oder Brut rankommen. Und da müssen sie leider, da können sie leider nicht weit außerhalb bleiben, sondern da müssen sie mindestens im Randbereich, mitten in den Hügel habe ich mich natürlich nicht reingestellt. Mhm. Das wäre ja fatal, aber im Randbereich müssen sie mindestens an einigen Stellen sich mal hinstellen, um an das Material überhaupt heranzukommen.
Mhm. Wie ist das eigentlich, leben diese Waldameisen nur in dem Hügel oder gibt es da unter dem Hügel auch noch unterirdisch irgendwas?
Naja, sie können ungefähr rechnen, dass ein Waldameisenhügel, den sie haben, der ist nochmal mindestens genauso groß unterirdisch. Mhm. Und das, was draußen rumläuft, also die sogenannten Außendienstarbeiter, gibt es ja Trennung zwischen Innendienst und Außendienst.
Vertriebler. Hm.
Die Außendienstarbeiter machen zur Hauptsaison, also wo am meisten Außendienstaktivität ist, nur ungefähr 40% der gesamten Ameisenmasse aus. Das heißt, 60% sind sozusagen Stubenhocker. Mhm. Die sind aber dann natürlich auch fleißig. Die machen natürlich auch im Haushalt was Ordentliches. Ne? Die liegen nicht faul rum dort.
Ja, jetzt gibt es ja, Herr Seifert, so Ameisenhügelchen, wo man sagt, ach, guck mal, ein Ameisenhügel. Und dann gibt es ja so Ameisenhügel, wo man so denkt, die sind mannshoch, wenn man davor steht. Ist es wirklich Zufall, wie groß diese, ich sag mal, Völker sind? Oder wie kommt es, dass sie so unterschiedlich groß sind? Unterschiedliche Arten?
Ja, das hat zum Teil mit den Arten zu tun. Bei den Waldameisen hat es ein bisschen was mit Arten zu tun. Aber das hat natürlich vor allen Dingen mit den populationsinternen Faktoren zu tun. Wenn diese Ameisennester polygyn sind, das heißt viele Königinnen haben, die können, die gigantischen Nester, also die größten Nester, die ich selbst gesehen habe, die hatten wahrscheinlich 20.000 Königinnen. Boah. Das heißt, jede ist ein legendes Weibchen und die sorgen natürlich für Nachwuchs. Und diese größten Nester, da habe ich eins in der Nähe von Moskau gesehen, es gibt da auch eins in Belgien, und die haben dann bis zu 16, 17 Millionen Ameisen in ihrem Nest und die haben dann ein Einzugsgebiet. Naja, was hatten so ein Nest von 16 Millionen? Das muss ungefähr 4 bis 5 Hektar, also wenn man so will, 12 Fußballfelder brauchen die Wald, um sich zu ernähren. Das ist ein riesengroßer Organismus, so wie Berlin eben auch ein riesiges Umland braucht, um ernährt zu werden. Ja, und diese Völker sind dann wirklich so groß, dass man sie schon hört, dass man die Nester schon hört, bevor man sie überhaupt zu Gesicht bekommt.
Was hört man denn da?
Bitte?
Was hört man denn da? Wie klingt denn das?
Na, wenn Sie da in so einen Wald gehen, der relativ dunkel ist häufig auch, dann hören Sie etwas rascheln, das klingt wie feiner Nieselregen, das macht so tsch, tsch. Und das sind die Millionen von Dritten, die klingen wie feiner Nieselregen und je näher Sie zu dem Nest kommen, desto geräuschvoller wird das und dann sehen Sie das Nest. Und dort kommen von allen Seiten, aus allen Himmelsrichtungen, diese sogenannten Trunk Roads, also diese Hauptstraßen rein. Das ist so wie Rom, alle Wege führen nach Rom und dort führen dann alle Wege zu diesem großen Nest, ja. Und dann hört man sie tatsächlich, bevor man sie sieht, das Nest.
Wahnsinn. Wir haben noch so viele Fragen, aber wir müssen sagen, wir werden Sie wieder anrufen, weil es war so spannend, was Sie uns jetzt über die Waldameisen erzählt haben. Wir werden bei jedem möglichen Thema ein Ameiseninterview.
vielleicht nicht immer am Wochenende.
Ja, wir geben Ihnen gerne mal die Nummer von unserem Chef. Besprechen Sie das mal mit dem.
Weil unsere Sendung leider immer am Wochenende. Ich
kann das Interview mal an der Woche aufzeichnen.
Ja.
Können Sie ja trotzdem live machen. Aber das habe ich zwar nicht so gerne, weil Sie dann als Moderator zu viel Einfluss nehmen können auf das, was dann wiedergegeben wird. Ich habe eigentlich
Live-Interviews
sehr gern, weil ich dann bestimmen kann,
sehen Sie,
was gesagt wird.
Und genau deshalb machen Sie das auch gerade live auf dem Sender, oder Herr Seifert?
Genau. Und ich habe ja schon massig Interviews gegeben und wenn ich dann sehe, was da geschnitten wird, was da weggeschnitten wird, da stehen mir die Haare zu Berge.
Herr Seifert, unser Redakteur ist eine Pfeife, der kann nicht gut schneiden. Genau. Insofern keine Sorge. Ja,
genau. Und wir sind sehr schmerzfrei. Außer, was soll man bei Ihnen denn wegschneiden? Ist doch alles großartig.
Dürfen, na gut, also eine Pfeife dürfen Sie nicht bekannt geben, ne? Der Redakteur ist, da müsste schweigen.
Ja. Okay, vielen Dank. Also jetzt auch noch ein paar gute Tipps, wie man seine Kollegen behandelt. Von Myrmekologen Dr. Bernhard Seifert vom Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz. Mit ihm sprachen wir über die Waldameisen. Zu den anderen sind wir nicht mehr gekommen. Aber es war ganz, ganz faszinierend. Ganz, ganz schön.
Herr Seifert, vielen Dank. Es war uns eine Wonne. Schönen Sonntag. Tschüss.
Ciao.
2 auf 1.
Wenn Sie mal so richtig Paleo drauf sein wollen, dann müssen Sie ins Museum und Forschungszentrum Monrepos. Dort können Sie nämlich die Steinzeit nicht nur als Ausstellung, sondern beim Paleo-Abend auch kulinarisch entdecken mit Waldpilzen, Wildkräutern und allem, was dazugehört. Wobei wahrscheinlich gehört gar nicht so wahnsinnig viel dazu. Denn einiges hatten Sie bestimmt noch nicht in der Steinzeit. Das wollen wir herausfinden und wir fragen die Doktorandin Elisabeth Norak vom Monrepos. Sie begleitet nämlich die Paleo-Abende und ist wahrscheinlich schon ganz unterernährt. Guten Morgen, Frau Norak.
Hallo, Frau Norak.
Guten Morgen.
Wären wir unterernährt, wenn wir uns nur Paleo ernähren würden?
Nein, auf keinen Fall. Also das Ernährungsprogramm ist ein bisschen anders. Wir müssten uns etwas umstellen, weil wir uns ja also in diesen älteren Zeitabschnitten in der Alt- und Mittelsteinzeit als Wildbeuter ernähren und deswegen eben Brot, also alle Getreidesachen, Käse und Milchprodukte eben vom Speiseplan gestrichen wären.
Ja.
Aber es macht richtig satt, wenn man einen Hirschragout und danach einen Nussschaum isst. Also da kann man nicht von Unterernährung sprechen.
Aber Sie haben gerade, wie haben Sie es genannt? Wildräuber, Wildbeuter, was war das?
Wildbeute, ja genau.
Wildbeute. Also wenn ich jetzt hier so schick mich von Wildbeute ernähre, dann müsste ich aber doch als erstes mal wahrscheinlich lernen, 4 Wochen lang ohne Wild auszukommen, weil bis mein Stamm das nächste Mal so einen Mammut erlegt hat oder so, da verging bestimmt manchmal auch eine lange Zeit, oder?
ja, also wenn Sie damit aufgewachsen sind, wenn Sie nichts anderes kennen, dann dann wissen Sie ganz genau, wo Sie hin müssen, wo Sie ihr Wild und finden, also Ihre Wildtiere finden und auch Ihre Pflanzen finden. Und da finden Sie sich dann ganz schnell zurecht.
Okay, also die hatten genug zu essen und auch praktisch täglich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also was Sie am Skelett sehen, also an den Knochen, die der von den alt- und mittelsteinzeitlichen Jägern und Sammlern, da gibt es fast keine Mangelerscheinungen. Also das kommt dann erst später mit dem Ackerbau und Viehzucht, also ab 7500 Jahren häufen sich wirklich diese Mangelerscheinungen an Skeletten.
Wie kann das denn eigentlich sein? Also Viehzucht, da hat man doch auch dauernd Fleisch und man hat auch noch Ackerbau dazu. Wieso dann Mangelerscheinungen?
Ja, das lässt sich vor allem dadurch erklären, dass man also sich sehr ausgewogen ernährt, wenn man eben nur von dem lebt, was man in seiner Umwelt findet. Also sie ernähren sich einfach gezwungenermaßen abwechslungsreich.
Okay,
Ja.
Nee, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, als Ackerbauer und Viehzüchter sind sie da relativ einseitig unterwegs. Also sie essen eben ihr Getreide und sind mit der Aufzucht ihrer Tiere beschäftigt, also jetzt ganz pauschal gesagt, und nutzen gar nicht so dieses breite Angebot der Natur, diese verschiedenen Nüsschen und die Beeren und so weiter.
So, Frau Norak, jetzt kommen wir mal ins Jahr 2016. Wir ernähren uns aus unserer Umgebung, also McDonald's, Burger King, vielleicht noch ein Döner und noch ein bisschen Hühnchen vom Frittierer. Spaß beiseite, was gibt's denn bei Ihnen am Paleo-Abend zu essen? Also was findet man dann so?
Also bei uns am Paleo-Abend gibt es tatsächlich all das zu essen, was den Jägern und Sammlern der Alt- und Mittelsteinzeit hier in Mitteleuropa auch zur Verfügung hätte stehen können.
Mhm.
Also es gibt eben Wild aus den Wäldern vom Monrepos beispielsweise und Fisch. Es gibt saisonales Obst und Gemüse und Nüsschen und kein Brot und kein Käse, keine industriell verarbeiteten Fette, kein Zucker.
Und wo bekommen Sie das alles her?
Ja, also Wir stehen eben zum beispielsweise in Kontakt mit den Jägern aus Neuwied, die uns eben mit dem nötigen Fleisch versorgen. Und alles andere müsste ich die Frage tatsächlich direkt an unseren Koch weitergeben.
Okay, verstehe. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Teilnehmer vorher gemeinsam wochenlang durch den Wald streifen, um zu hoffen, noch ein paar Bären zu entdecken. Also das wird schon angeliefert.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Okay.
Also es ist auch so, dass das Menü, das Paleo-Menü auch nicht mit steinzeitlichen Techniken zubereitet wird, sondern eben nach moderner Raffinesse. Das würden sie anders auch gar nicht schaffen.
Das geht aber noch besser. Wir werden ein neues Konzept entwickeln, gemeinsam mit Doktorandin Elisabeth Norak vom Monrepos Forschungszentrum. Und dann holen wir die Steinkeile raus und jagen die Tiere wieder selber. Wenn Sie mehr über das Zentrum erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal unter Monrepos, also Monrepos geschrieben, -rgzm.de. Vielen Dank, Frau Norak.
Danke, Frau Norak. Tschüss.
2 auf 1.
Unser Lieblingsweltreisender, der Biologe und Autor Frank Petzke, erzählt uns auch immer wahnsinnige Geschichten aus aller Welt, wo wir hinterher sagen, wuhu, weil wir es gar nicht glauben können. Und da er fast alle Wälder dieser Welt schon zu Fuß durchstreift hat.
Naja, sagen wir mal Waldarten.
Waldarten und auch viele Wälder zu Fuß durchstreift hat, haben wir gesagt, wir wollen das mit ihm gemeinsam machen. Allerdings natürlich akustisch am Telefon Frank Petzke. Guten Morgen.
Moin Frank.
Guten Morgen, ich grüße euch.
Frank, welche Arten von Wäldern gibt's denn jetzt eigentlich?
Gut, damit ich nicht mit Zahlen groß nerve, aber man muss wissen, ein Drittel etwa der Landfläche ist von Wald sozusagen beherbergt. Mhm. Und da haben wir, davon ist etwa ein Drittel haben wir Urwälder. Urwälder bezeichnet man Flächen, die sozusagen seit der letzten Eiszeit nicht verändert wurden durch den Menschen. Und wir haben innerhalb dieser Gruppierung haben wir noch den tropischen Regenwald und das sind für uns, und der Rest sind sozusagen Forstgebiete oder degenerierte Wälder. Das können Urwälder sein, denen man die großen, wunderbaren Teakholzstämme entnommen hat. Dafür musste man Schneisen schlagen. Das zählt dann schon nicht mehr, weil die Erosion eingreift und so weiter als Urwald. Aber wenn man sich vorstellt, dass nur 7% der Waldfläche tropische Regenwälder sind und in diesen tropischen Regenwäldern, der beherbergt 50% aller Lebewesen, Pflanzen und Tiere, dann kann man sich vorstellen, wie wichtig das ist. Mhm. Und jetzt fragt man sich natürlich, und jetzt muss ich auch dazu kommen, wie viel verschwindet, um das mal plastisch zu machen. Also es nützt ja gar nichts, wenn man sagt, 4 Milliarden Hektar Wald gibt es noch auf der Erde. Und wenn man dann sagt, seit 1980 bis 2000 etwa, hat man das wunderbar untersucht, verschwinden jedes Jahr zwischen 13 und 16 Milliarden Hektar. Damit kann keiner was anfangen. Und wenn man dann sagt, oh Mann, das ist doch ganz einfach, 100 Hektar sind ein Quadratkilometer, alles Quatsch. Vielleicht ist es gut zu wissen, dass jede Minute, nur bezogen auf Brasilien, jede Minute verschwinden 4 Fußballfelder Wald in Brasilien.
Okay.
Das ist unglaublich und das ist eine Vorstellung. Und das seit 20 Jahren, also seit Erforschung und Aufforstung und Aufforstung, Quatsch.
Und das machen,
seit Erforschung.
Ja, und das passiert deshalb, weil wir dann Tropenholz-Gartenmöbel billig bekommen?
Ja, also dann muss ich mal sagen, also da sind auch ein Teil auch die Vegetarier. Brasilien, Sojafelder, Weiden für sozusagen die Fleischindustrie, Edelholzer, ganz klar. Indonesien, auch ein großes, also ich muss noch mal sagen, Urwälder haben wir nur noch großflächig in Südamerika, Nordamerika und in Russland. Mhm. Das muss man einfach wissen. Denn in Indonesien zum Beispiel ist ein Großteil abgeholzt. Es gibt nur noch wenige Reservate für die Orang-Utans und es wurde abgeholzt für Palmöl, Zellstoff und so weiter. In Europa, man muss wissen, dass in Griechenland und Portugal in den letzten, seit 1980 haben sich die Waldbrände dort verzehnfacht. Und das, da geht es hauptsächlich um Bauland. Also die Europäer sind auch nicht besser. Also es geht um Soja, Weiden, Edelhölzer, Palmöl, Zellstoff, Bauland. Das sind nur mal so die großen Dinger. Deswegen verschwinden zum Beispiel jede Minute seit 20 Jahren 4 Fußballfelder Wald.
Frank, aber jetzt, das klingt jetzt erstmal so, okay, jetzt sagen viele Leute, wir wollen den Regenwald schützen, wir essen jetzt keine Rinder mehr, kein Rindfleisch, wir essen lieber Tofu, also Sojakram, es ist ja irgendwie auch Pest mit Cholera bekämpfen, oder?
Naja, klar, das ist, also ob nun Soja oder, das ist einfach der Fakt. Es hängt auch einfach damit zusammen, dass die Weltbevölkerung ernährt werden muss und so weiter und so weiter. Aber wie verschwindet das Zeug? Es gibt also die illegalen Holzeinschläge, Brandrodungen. Also ein Rezept habe ich jetzt dagegen. Also da müsste man ganz radikal natürlich sagen, die Menschen müssen ernährt werden. Wir müssen uns was einfallen lassen. Genmanipuliert darf es nicht sein. Aber wir wollen auch, dass die Wälder erhalten bleiben und so weiter. Also, aber mal ein kleines Beispiel. Also zum Beispiel Brasilien Grenzgebiet zu im Norden liegt Venezuela. Da hat es 1998 monatelang gebrannt auf einer riesigen Fläche, dass alles gesperrt war, die gesamten Verbindungen. Da haben die Flüsse gekocht. Das hat sich wiederholt 2003 und 2010. Es gab also riesige Brände zum Beispiel in Indonesien 1997, 98. Da sind 2 Millionen Hektar sind da verbrannt. Da hat es tausende Orang-Utans erwischt, die dann ebenfalls verbrannt worden sind. Und man muss auch immer wissen, dass alle Brände, so hat man ermittelt, ob das nun Brandrodungen in Europa sind für Bauland oder aber für Sojafelder oder dafür für Palmöl, 80% sind von Menschen gemacht, also Brandstiftung.
Frank, jetzt bevor wir uns einen Strick nehmen, erstmal vielen Dank für diese politische, aber doch sehr deprimierende Aufklärung. Du hast ja auch noch extra für uns 3 kuriose Geschichten zum Thema Wald rausgesucht.
Ich habe 3 kuriose Geschichten, aber ich habe noch was Positives. Es wird aufgeforstet. Okay. Und zwar wird aufgeforstet in Europa, Nordamerika und jetzt kommt's. Und das wissen viele nicht. Ganz massiv wird in den letzten Jahren in China aufgeforstet. Also es gibt sogar etwas, wo man sagt, es ist nicht nur alles. Die Frage ist natürlich, das werden keine Urwälder mehr sein. Das sind also Forstgebiete. Das ist positiv, muss man wissen. Europa, okay. Nordamerika, China. Aber jetzt komme ich zu ein paar Kuriositäten schnell. Ich hoffe, ich bin so schnell wie Benecke. Ich war in der Wüste Lut. Da habe ich einen in der Wüste einen ehrwürdigen Mann getroffen, den ich fotografiert habe mit einem Fahrrad, also kein armer Mann. Der hatte eine Spitzhacke und der hat aus der Wüste Wurzeln ausgegraben. Der hatte 3-4 Wurzeln als Feuerholz. Und wenn der irgendwann mal auf einen ehrwürdigen Mann trifft aus einem anderen Dorf von ganz gegenüber, dann wissen Sie, zwischen diesen beiden Dörfern ist selbst unter der Erde kein Holz mehr. Oder aber 2005 eine andere Kuriosität. Also in Bürgerkriegen passiert ja immer viel. Bosnien-Herzegowina, da mussten sozusagen die Truppen, die friedenserhaltend da waren, die mussten sozusagen massiv gegen Holzeinschlag, gegen kriminelle Banden vorgehen. Das ist auch so eine vollkommen absurde Sache, kaum einer weiß es. Aber jetzt kommt's. Der Umweltminister von, also einer der Minister, verantwortlichen Minister in Indonesien, der ist letztens massiv angegriffen worden wegen der massiven Waldbrände auf Borneo oder Sumatra. Und die führen ja dann dazu, dass in den Anrainerstaaten, also Kuala Lumpur ist nicht weit entfernt, Singapur und so weiter, die haben sich massiv beschwert. Und dann hat er doch tatsächlich gesagt, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, der hat gesagt, ich weiß immer gar nicht, warum ihr euch beschwert. Wir liefern euch in 20% der Zeit schlechte Luft. Da beschwert ihr euch immer und macht ihr immer und so weiter. Über die 80% der Zeit, wo frische Luft kommt, dafür wird sich nie bedankt. So kann man das Problem lösen.
Ja, ist alles eine Frage der Ansicht. Das Glas ist halb voll.
Richtig.
Ja. Ich verstehe das auch nicht. Also das Prinzip kann man noch erweitern. Zum Beispiel könnte das Finanzamt ja auch sagen, oder jemand könnte zum Finanzamt sagen, also die 50%, die ich hier immer angebe, dafür bedankt ihr euch nie. Aber wenn ich mal die 50% verschweige, dann gibt's immer Ärger.
Gute These.
Aber ich muss noch mal eins sagen, das ist natürlich ein ernstes Thema. So ein Waldbrand, egal ob da auch Tiere verbrennen und so weiter und so weiter und unwiederbringlich verloren ist. Der Kohlenstoff, das ist das große Problem. Also der meiste Kohlenstoff ist natürlich in den Meeren gebunden. Aber der Rest ist in den ursprünglichen Wäldern enthalten. Also im lebenden Material beziehungsweise in den Torfschichten. Und wenn das verbrennt und dann geht sozusagen der Kohlenstoff eine Verbindung ein mit Sauerstoff und dann haben wir
Frank,
CO2. Dann
wir haben doch gesagt, wir wollen mit einer stimmungserhellenden kleinen Anekdote aufhören. Deswegen denken wir alle über die 80% und 20% nach und bedanken uns bei Frank Petzke.
Dankeschön.
Ich bedanke mich auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag in Berlin.
Tschüss. Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.